erinnert uns an die Politik auch heute, oder? Wo man eben das Vertrauen in Großmächte setzt und hofft, die würden dann irgendwie helfen und so. Man wird immer wieder die Erfahrung machen, man wird betrogen von diesen. Und das war schon eindrücklich noch vor Jahren, als Sharon eine Regierung war. Ich habe das noch vor mir, eine Rede, die er am Fernsehen gehalten hat und hat gestikuliert und hat gesagt, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Wir sollen nicht eben schauen, was Amerika will, was die anderen will. Wir müssen selber wissen, was wir tun sollen. Und so war es ja für das jüdische Volk immer. Die konnten all da auf die vertrauen, aber die wurden immer getäuscht. Und wer hat ihnen geholfen, als die Nazis die 6 Millionen vernichteten? Auf welche Großmacht konnten sie vertrauen damals? Sie mussten ihren eigenen Weg gehen. Und so sagte Sharon, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Quasi nicht vertrauen auf die anderen. Und hören auf ihre Urteile und so weiter. Die legen uns letztlich immer rein. Und so können wir das auch praktisch auf uns anwenden. Ich möchte noch aufschlagen, Jeremia 17. Denn wir sind auch ständig in der Gefahr, dass wir auf Menschen vertrauen und auf ihre Hilfe und Unterstützung, anstatt wirklich auf den Herrn. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Und er wird sein wie ein Blöster in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Örtern in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Dann kommt der Kontrast. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. So ist es eben wichtig bei der Prophetie, dass man nicht nur liest und versteht, worauf hat sich das genau bezogen, sondern muss man sich immer fragen, und was hat jetzt das für uns zu sagen? Und wenn man so die Prophetie liest, dann hat man aus jedem Kapitel wirklich einen praktischen geistlichen Gewinn. Ja, und jetzt kommt die große Kuchenpause. Wir kommen jetzt zu Jesaja 21. Ausspruch über die Wüste des Meeres. Das klingt ein bisschen geheimnisvoll, aber wir werden gleich herausfinden, was damit gemeint ist. Es ist das Wort Midbar. Das ist eine Wüste, die auch eine gewisse Fruchtbarkeit hat, wo man Kleinvieh aufziehen kann. Das ist das typische Wort für eine solche Wüste hier, Midbar. Die Wüste des Meeres. Es ist also ein Wüstengebiet, das am Meer gelegen ist. Wir werden gleich sehen, das bezieht sich genau auf das Gebiet des heutigen Südirak plus Elam. Das ist das heutige Südwestpersien oder heutiger Südwest-Iran. Dieses Gebiet am Golf ist hier im Visier der Prophetie. Wenn man einen Kommentar zu Jesaja zur Hand nimmt, kann es sein, dass hier erklärt wird, es geht da um das Gericht über Babylon, das sich erfüllt hat im Jahr 539 vor Christus, als die Perser, sprich Elam, und Meder, beide Namen findet man hier in Vers 2, Babylon erobert haben. Aber es gibt ein Problem, denn hier wird wirklich von einer Vernichtung Babylons gesprochen, und zwar so, dass es in Vers 9 steht, und siehe da, es kam ein Zug, Männer, Reiter bei Paaren, und er hob an und sprach, gefallen, gefallen ist Babel, und alle geschnitzten Bilder seiner Götzen hat er zu Boden geschmettert. Jetzt hat man ein kleines Problem, wenn man die Geschichte kennt. Als nämlich die Perser und Meder Babylon oder Babel, ist das Gleiche, erobert haben im Jahr 539, da war das praktisch nur ein kleiner Coup. Und zwar so, die Perser und Meder waren verbündet mit den babylonischen Priestern in der Stadt. Die haben die Türen geöffnet und da konnte die fremde Armee in die Stadt hineinkommen. In dieser Nacht war Belsazar an seiner Party, Daniel 5. Er wurde durch einen Schwertstreich getötet und die Stadt Babylon wurde von den Persern übernommen. Die haben praktisch den ganzen Beamtenapparat, wie er war, übernommen. Und Darius der Meder wurde dann Unterkönig über Babylonien unter der Oberherrschaft des persischen Königs Kyros. Und Daniel, der ja ein hoher Beamter war, noch bei den Babyloniern, bei Belsazar und seinem Vater Nabonid, der wurde als hoher Beamter dann übernommen und darum ist er in Daniel 6 immer noch hoher Beamter. Und es war so, dass die Perser damals die Götzen von Babylon nicht zerstört haben, sondern die haben diese Götter einfach übernommen. Also hier wird etwas anderes beschrieben. Da wird Babel vernichtet und die Götzen werden zusammengeschlagen. Nun, es gab eine Vernichtung Babels noch vor dieser Eroberung durch die Medo-Perser und gerade in der Zeit von Jesaja und kurz danach. Der Hintergrund ist auf dem Blatt 2 vom ausgeteilten Skript erläutert. Merodach Baladan, ein chaldäischer, sprich babylonischer Prinz aus dem Gebiet des Persischen Golfes, revoltierte um 722 vor Christus. Das war also die Zeit, als die Assyrer das Zehnstämmereich schlugen. Da waren sie sehr beschäftigt. Und da hat er eben die Gelegenheit ergriffen, um eine Revolution zu machen, um sich von dem Joch der Assyrer zu befreien. Der hat also mit Hilfe von Elam, das ist Südwestpersien, gegen Assyrien revoltiert und konnte dabei Babel erobern und wurde dort König. Dieser Merodach Baladan, oder babylonisch ausgesprochen, habe ich das erklärt auf Seite 1 ganz am Schluss, Marduk Appal-Idina. Dieser Marduk Appal-Idina, oder hebräisch ausgesprochen, Merodach Baladan, wird ausdrücklich in der Bibel erwähnt. Und zwar in Jesaja 39,1. Dieser König hatte Abgesandte zu Hiskia geschickt. Die kamen zu Hiskia, diesem treuen, gläubigen König, auf Besuch. Und natürlich bestand da eine gewisse Hoffnung, wenn man mit denen gut auskommt, die sich so erfolgreich gegen Assyrien erheben konnten, könnte das natürlich auch eine Hilfe sein, um im Kampf gegen die Bedrohung, die damals auf Juda, auf König Hiskia kam, eben da eine Unterstützung zu haben. Und dann hat König Hiskia diesen Abgesandten von Merodach Baladan, hat er alle Schätze gezeigt. Das wird alles beschrieben in Jesaja 39 und das war ganz falsch. Also er wollte so zeigen, was er alles hatte und dabei hat ihn der Hochmut gestochen. Er hat das so gern gezeigt, was er alles hat. Und ja, es ist so ähnlich, wenn man ein schönes Haus hat und dann Besuch hat. Manchmal gibt es Leute, die sehen da gern alles, oder? Und ja, warum nicht? Aber man kann dann wirklich unter Umständen alles zeigen und eigentlich so ein Gefühl des Stolzes haben, dass alles gehört mir und so schön und so und ja. Ja, das war bei Hiskia und das wurde ihm zum Verhängnis. Und deswegen musste der Prophet Jesaja dann das Gericht über Hiskia ankündigen. Und er sagte aber, Gott sagte dann zu Hiskia, weil er so ein treuer Mann war, wird das Gericht nicht zu seiner Lebzeit kommen, aber über seine Nachkommen. Schlagen wir kurz auf, Jesaja 39. Da müsste man für sich mal lesen ab Vers 1. Und dann haben wir die Prophetie in Vers 5. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn der Heerscharen. Sieh, es kommen Tage, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter aufgehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Du hast Hoffnung auf Babel, aber die Babylonier werden deine Todfeinde werden. Und die werden alles, was du hast, werden sie schließlich an sich reißen. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast. Und er sprach: Es wird ja Friede und Bestand sein in meinen Tagen. Und so wurden also die Erfüllung so umgesetzt. Wir wissen aus dem Buch Daniel, Kapitel 1, wie dann später, aber über 100 Jahre später, die Babylonier gekommen sind, die haben Jerusalem belagert und haben Tempelschätze geraubt und dabei haben sie auch junge Leute aus königlichem Geschlecht mitgenommen. Und da war einer, Daniel, und dann seine drei Freunde. Die waren alle aus königlichem Geschlecht. Und so hat sich das erfüllt, dass die dann Kämmerer werden sollten in Babylon. Und schließlich haben die Babylonier ja alles in Jerusalem zerstört und abgeräumt, nach Babel gebracht. Also, das war ein großer Fehler von Hiskia, dass er da Hoffnung hatte auf Babylon. Er hätte unbedingt auf diese Prophetie in Kapitel 21 achten müssen. Also, jetzt kommen wir da zurück auf den Hintergrund. Dieser Merodach Baladan, wiederhole ich, chaldäischer Prinz aus dem Persischen Golf, revoltierte um 722 vor Christus mit Hilfe von Elam gegen Assyrien, eroberte Babel und wurde dort König. Dann, 710 vor Christus, konnte Sanherib, dieser große König von Assyrien, den Merodach Baladan, König von Babylon, vertreiben. 705 nach dem Tod Sargons lehnte sich Merodach Baladan wieder mit Hilfe von Elam nochmals auf gegen Sanherib. Und so kam es im Jahr 702, verwüstete Sanherib Elam. Südwestpersien wurde zusammengeschlagen. Und 689 legte Sanherib Babylon in Staub und Asche. Damals wurde Babylon wirklich verwüstet und zerstört. Und da hat sich eben erfüllt, Jesaja 21,9, und siehe da, es kam ein Zug Männer, Reiter bei Paaren, und er hob an und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon oder Babel, und alle geschnitzten Bilder seiner Götzen hat er zu Boden geschmettert. Jetzt verstehen wir eben die Wüste des Meeres, wir kommen zurück auf Vers 1, bezeichnet also genau das Gebiet von Südirak mit Babylon oder Babel. Babel ist die hebräische Aussprache des Namens. Und Babylon, so haben die Griechen das hebräische Wort Babel ausgesprochen. Ja. Und eben Südwestpersien, Elam, das ist in diesem Begriff zusammen eingeschlossen. Da gibt es ja kein Wort für diese Gegend. Und darum bezeichnet der Prophet das einfach als die Wüste, die am Persischen Meer liegt. Nun, in Vers 1 wird so begonnen: Wie Stürme, wenn sie im Süden daherfahren, so kommt's aus der Wüste, aus furchtbarem Land. Ein hartes Gesicht ist mir kundgetan. Also dort sieht man den ganzen Tumult, der da kommt, wie ein Sturm. Ein hartes Gesicht ist mir kundgetan. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Der Ausdruck Räuber und Verwüster, beide Wörter, werden für Assyrien gebraucht in Kapitel 33,1. Wir kommen dann später auf dieses Kapitel, werden wir noch viel mehr hören über die Zukunft Assyriens. Aber nur gerade dieser Vers, wehe dir, Verwüster, und du selbst wurdest nicht verwüstet. Und dir, Räuber, und man hat dich nicht beraubt. Und dann wird das Gericht über Assyrien angekündigt. Also genau die gleichen Ausdrücke. Hier geht es also um die Assyrer unter Sanherib, die sich aufmachen, um die Revolution am Golf niederzuschlagen. Diesen Sturm aus der Wüste niederzuschlagen. Und dann wird gerufen, ziehe hinauf, Elam, belagere Medien. Also hier wird Elam eben aufgerufen, sie sollen quasi zu Hilfe kommen für die Stadt, das Königreich Babylon. Und dann auch dieses Volk nördlich von Elam, die Meder, die sollen auch kommen. All ihrem Seufzen mache ich ein Ende. So sprechen die Befreier. Also Merodach Baladan sagt, ich bin der große Befreier. Alle die von Assyrien, diesem Räuber und Verwüster, Leid erdulden mussten, die werden durch mich befreit. All ihrem Seufzen mache ich ein Ende. Und dann sagt der Prophet, darum sind meine Lenden voll Schmerzes. Wehen haben mich ergriffen wie die Wehen einer Gebärenden. Ich krümme mich, dass ich nicht hören, bin bestürzt, dass ich nicht sehen kann. Mein Herz schlägt wild, Schauder ängstigt mich. Die Dämmerung, die ich liebe, hat er mir in Beben verwandelt. Der Prophet ist entsetzt über dieses Gericht, das jetzt über Babylon und Elam kommt. Da haben wir wieder das, was wir schon früher bei der Prophetie über Moab gesehen haben. Wie der Prophet weint, der Prophet entsetzt ist, dass das Gericht dort in Kapitel 15 und 16 über das Volk Moab kommen musste. Das ist so schön, der Prophet freut sich nicht, wenn das Gericht die Nationen trifft, die es wohl verdient haben, sondern er leidet mit. Und so ist es ganz wichtig, dass selbst da, wo wir sehen, ein Leid kommt über ein Volk, das sich wirklich schwer versündigt hat. Ich meine, was ist in Pakistan in jüngster Zeit geschehen? Und gerade in der Provinz Punjab, da sind ja Christen umgebracht worden. Es hat grausame Christenverfolgung gegeben. Und jetzt kommt diese Not über Pakistan. Und das wäre, wir würden uns versündigen, wenn irgend, auch nur verborgen, ein Gefühl kommt, ha. Sondern der Prophet, er weint über diese Not. Aber das ändert nichts daran, dass Gott eben handelt und dass Gott auch aktiv ist heute in der Weltgeschichte. Und das müssen wir gar nicht groß verkündigen. Es ist interessant, wie die Leute das selber merken. Zum Beispiel in dieser einen Provinz in Indien, wo sehr viel Christenverfolgung geschehen ist in den vergangenen Jahren. Da ist dann wiederholt eine schreckliche Katastrophe über dieses Gebiet gekommen und Hindus selber haben gesagt, das ist das Gericht des Gottes der Christen. Die Menschen merken selber, was diese Dinge zu bedeuten haben. Auch als diese schreckliche Katastrophe kam über Haiti. Wehe, ein Europäer hätte irgendetwas gesagt, was Gott in diesen Dingen zu sagen hat. Aber man muss schauen, was die Haitianer selber sagen. Und das ist ja ein Land, wo das vor Jahren ausdrücklich Satan geweiht worden war. Vom Präsidenten. Und schon lange Zeit früher schon einmal, aber es wurde vor einigen Jahren wieder erneuert, ist ein Land voll schwarzer Magie, Voodoo-Zauber, voll Unzucht. Also man kann sich das kaum vorstellen, wie verirrt diese Zustände sind. Aber jetzt hat von höchster Stelle in Haiti wurde aufgerufen zu Buße und Umkehr zu Gott. Das ist doch einfach gewaltig, aber so etwas möchte man bei uns hören, wo man auf Not eben antwortet, das hat uns etwas zu sagen. Was hat uns das zu sagen? Es zeigt uns, wir sollen umkehren. Und so sind diese Ereignisse eben nicht nur Gottes Zuchtrute, sondern es ist auch Gottes überdeutliches Reden, dass wir Menschen umkehren. Und so ist es eben sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie der Prophet Jesaja leidet, wie eine schwangere Frau, die leidet. Und das gehört ja zu den anerkannt stärksten Schmerzen. Ja? Man teilt ja Schmerzen ein von 1 bis 10. Es ist also nicht nur so, dass man Edelsteine von Härte 1 bis 10 einteilt, wie wir heute Morgen gesehen haben, sondern Schmerzen teilt man auch so ein. Und als ich mal im Spital war, wegen sehr starker Schmerzen, haben wir mich gefragt, ja, wie würden Sie die Schmerzen einteilen von 1 bis 10? Und also ich musste damals erbrechen wegen der Schmerzen. Ich habe gesagt, ja, vielleicht so, ich glaube 7 habe ich gesagt, oder 6. Aber es war für die klar, es war 10. Und dann gibt man sogar Morphin sofort. Also die haben nicht lange gewartet. Ja, also muss man sich vorstellen, und das war so etwa die Schmerzen, die man bei der Geburt hat. Aber es ist schön, man vergisst nachher alles. Meine Frau hat das 6-mal erlebt und es ist so. Und ja, die Freude nachher, die ist so etwas, so gewaltig. Und aber hier wird eben dieses Leiden des Propheten so beschrieben, diese Schmerzen, wo man einfach nicht mehr davon kann, so empfindet er es, selbst wenn ein sündiges Volk wegen Revolution unter das Gericht kommt. Dann gehen wir weiter, Vers 5. Man rüstet den Tisch, es wacht die Wache, man isst und trinkt. Das richtet sich an die Menschen, die nicht realisieren, was eigentlich kommt. Die so sorglos dahin leben, aber es kommt eine Katastrophe. Steht auf, ihr Fürsten, salbt den Schild. Also jetzt geht es um einen ganz ernsten Kampf, wenn die Assyrer kommen und diesen Aufstand niederschlagen. Man hat die Schilde ja überzogen mit Tierfellen und die mussten dann immer wieder mit Öl eingesalbt werden, damit das Fell nicht bricht. Einfach nur zum Verständnis des Textes. Also macht euch bereit für den Kampf, dass alles funktioniert. Vers 6, denn also hat der Herr zu mir gesprochen. Geh hin, stelle einen Wächter auf. Was er sieht, soll er berichten. Jetzt musste Jesaja also jemanden beauftragen, er soll die kommenden Ereignisse schön beobachten, damit er als Berichterstatter immer sagen kann, wie weit es ist. Was er sieht, soll er berichten. Und er sah einen Reiterzug, Reiter bei Paaren, einen Zug Esel, einen Zug Kamele. Und er horchte gespannt mit großer Aufmerksamkeit und er rief wie ein Löwe, Herr, ich stehe auf der Turmwarte, beständig bei Tage und auf einem Wachtposten, siehe, da stehe ich da, alle Nächte hindurch. Und siehe, es kam ein Zug Männer, Reiter bei Paaren. Und er hob an und sprach, gefallen, gefallen ist Babel und alle geschnitzten Bilder seiner Götzen hat er zu Boden geschmettert. Und dann gibt es eine Botschaft an Israel gerichtet. Du mein Gedroschenes und Sohn meiner Tenne. Also Israel wird hier verglichen mit dem Material, das in der Tenne durchgeklopft wird, gedroschen wird. Israel musste sehr viel leiden von Assyrien, hoffte, Babylon könnte einen Ausweg geben, eben ein Gegengewicht gegen Assyrien. Aber Gott sagt, nein, könnt ihr vergessen, Babel wird fallen. was ich von dem Herrn der Heerscharen, dem Gott Israels, gehört habe ich euch verkündigt. Gott hat beschlossen, die Weltgeschichte soll so gehen, sie wird so gehen. Und so ist es auch gekommen. Jetzt gehen wir weiter, Vers 11. Ausspruch über Duma. Aus Seir ruft man mir zu. Wächter, wie weit ist's in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter spricht, der Morgen kommt und auch die Nacht. Wollt ihr fragen, so fraget, kehret um, kommet her. Eine ganz kurze Prophetie, auch wieder ein bisschen geheimnisvoll. Zuerst ein paar Begriffserklärungen. Seir, habe ich auf dem Skript erklärt, seid ihr zwei in der Mitte. Seir ist ein anderer Name für Edom. Schlägt man 1. Mose 32,3 auf, dann sieht man, das ist das Land, in dem Esau, der auch Edom genannt wurde, und seine Nachkommenschaft Wohnsitz genommen hatten. Das sind diese rötlichen Berge, diese rötliche Bergkette im heutigen Südjordanien entlang der Tiefebene der Arava in der Negev-Wüste. Also aus Seir, aus dem Land Südjordanien, ruft man zu Jesaja. Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Propheten werden ja in der Bibel als Wächter bezeichnet. Man lese Hesekiel 3 und Hesekiel 33, dann sieht man, der Prophet ist der Mann, der gewissermaßen auf dem Turm steht und von Gott eben Anweisung bekommt über die kommenden Nöte und Probleme dieser Welt, um dann eben die Menschen zur Umkehr aufzurufen, solange noch Gnadenzeit ist. Also der Prophet als Wächter muss die Zeichen der Zeit erklären. Es ist ja so, das Wort Gottes ist ja abgeschlossen mit der Offenbarung. Und es wird uns ganz deutlich gesagt in Offenbarung 22, wer jetzt noch neue Prophetien hinzufügt, dem wird Gott Plagen aus diesem Buch hinzufügen. Aber wir haben den Dienst der Propheten in der Bibel. Und was wir brauchen heute ist, dass diese Prophetie richtig angewandt wird auf die Zeit. Ich möchte in diesem Zusammenhang eine schöne Stelle zeigen aus 1. Chroniker. Als praktische Anwendung. Da sind uns die Kinder Issachar ein ganz besonderes Beispiel. 1. Chroniker 12, 32, da wird die Armee von König David beschrieben. David ist ja auch ein schönes Beispiel oder ein schöner Hinweis auf den Messias, den Sohn Davids. Ja, und in seiner Armee gibt es diese Leute, 1. Chroniker 12, 32, und von den Kindern Issachar, Männer, welche Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Ihre Häupter 200 und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Jetzt gibt es in der alten Elberfelder eine interessante Fußnote zu Männer, welche Einsicht hatten in die Zeiten. Da steht, das heißt ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Das waren Männer, die hatten eben Einsicht in die Zeitverhältnisse, um zu sehen, was muss Israel tun. Und genau das brauchen wir, dass wir anhand des Wortes Gottes die Zeichen der Zeit erkennen, sehen, was sind prophetisch von der Bibel her gesehen, was sind die Besonderheiten, die besonderen Gefahren der heutigen Zeit, um zu wissen, wie das Volk Gottes richtig auf diese Herausforderungen reagieren soll. Ja, und in dem Sinn sind also diese Propheten als Wächter ein, Auch ein Beispiel für Gläubige in der heutigen Zeit, die auch eben anhand des Wortes Gottes, ohne neue Offenbarung, aber anhand des Wortes Gottes eben ein Urteil in die Zeitverhältnisse haben, um zu wissen, was Israel, was das Volk Gottes zu tun hat. Also aus Seir ruft man, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Ja, die ganze Not, die damals kam durch diese grausame Armee Assyrien, die ein Volk nach dem anderen unterwarf und besiegte. Sie waren übrigens auch bekannt dafür, dass sie ihre Kriegsgefangenen gehäutet haben, bei lebendigem Leib, und Zunge herausgeschnitten, Augen ausgestochen hatten. Also alles, was man heute sagen würde, ein Kriegsverbrechen nach dem anderen. Aber ihre ganze Kampfart war Kriegsverbrechen, muss man sagen. Und alle Völker zitterten und ein Volk nach dem anderen kam unter den Griff von Assyrien. Eben vom Nordirak aus haben die sich ausgedehnt in alle Richtungen, möchte man sagen. Und dann sagt eben ein Mann aus Seir, Wächter, Jesaja, wie weit ist es in der Nacht, in dieser dunklen, schweren Zeit, in der wir sind? Kommt jetzt schon bald der Morgen? Und der Prophet gibt Antwort. Der Wächter spricht, der Morgen kommt und auch die Nacht. Jawohl, es kommt wieder eine Zeit der Ruhe, aber es kommt gleich wieder Not. Also man muss ja nicht meinen, jetzt sei es vorüber, jetzt wird die Weltgeschichte plötzlich schön und gut. Nein, es kommt der Morgen, aber es kommt auch gleich wieder Nacht. Und dann fügt er etwas ganz Wichtiges hinzu. Wollt ihr fragen, so fraget. Kehrt um, kehrt um. Also warum lässt Gott all diese Not zu? Es ist, um uns Menschen aufzurütteln. Nicht wahr? Gott ist Liebe und er könnte zu uns sprechen nur durch seine Freundlichkeit. Aber wir wissen, die Realität zeigt, wenn viele von uns Zeugnis geben würden, wie sie zu Gott umgekehrt sind, wie sie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, viele würden erzählen, wie sie durch schwere Wege im Leben hindurch geführt wurden und dabei die Notwendigkeit der Umkehr erkannt haben. Ich meine, ich habe es erlebt. Spricht man mit Leuten über den Glauben und sagen sie, das brauche ich nicht, mir geht es gut. Dabei hatte ich nichts gesagt, wenn man zum Glauben kommt, dann geht es einem gut. Nein, ich könnte erzählen, man kommt zum Glauben und man muss viele Prüfungen durchstehen. Das sagt ja gar niemand. Aber sie sagen, mir geht's gut. Ja, wie kann dann Gott durch seine Freundlichkeit, und es gibt so viele Freundlichkeiten, die jeder Mensch in seinem Leben erlebt. Und darum steht ja auch in Apostelgeschichte 13, sagt Paulus zu den Heiden, die er dort anspricht, da sagt er, Gott hat in vergangenen Generationen die Völker ihren eigenen Weg gehen lassen, aber er hat sich nicht unbezeugt gelassen, indem er fruchtbare Zeiten gab und die Herzen mit Fröhlichkeit erfüllt hat. Das ist alles Gottes Wirken, wenn Menschen, auch wenn sie Gott nicht kennen, eine natürliche Fröhlichkeit haben, wenn sie genügend zu essen haben. Das ist alles die Freundlichkeit Gottes. Aber die Menschen, die fragen nie, wenn sie zu essen haben, wieso gibt uns Gott zu essen? Und die fragen nie, warum gibt es in der Schweiz kein verheerendes Erdbeben wie in Haiti? Aber wenn ein Erdbeben kommt, dann sagen sie, wo ist Gott? Wie kann er das zulassen? Das ist so komisch. Aber über all die Freundlichkeit machen sie sich keine Gedanken. Da sagen sie nicht, warum ist Gott so freundlich, obwohl wir das nicht verdient haben? Und deshalb spricht Gott eben auf zwei Arten. Wie es im Römer 11 heißt, siehe die Güte und die Strenge Gottes. Gott kann durch Güte sprechen, Gott kann durch Strenge sprechen. Aber das Ziel ist, uns zur Umkehr zu führen. Und darum sagt der Prophet Jesaja, also ihr dürft Fragen stellen über die Prophetie, aber kehrt um, bereut eure Schuld, nehmt die Vergebung Gottes an, kommt her. Jetzt eine ganz praktische Frage. Wie ist es wohl gegangen? Ist da ein Mann aus Seir nach Jerusalem gekommen und hat Jesaja besucht und gefragt, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Nein, man muss sich das prophetisch vorstellen, so wie in Apostelgeschichte 16. Paulus hatte einen Traum. Er war da in der Türkei Und es war einfach nicht klar, wo soll die weitere Missionsreise hindurchgehen. Und da war ein ganz entscheidender Punkt, Apostelgeschichte 16. Es ging darum, dass der Apostel Paulus nach Europa käme, unseren Kontinent betreten würde. Und dann sah er im Traum einen mazedonischen Mann, der rief, komm herüber und hilf uns! Nun, wieso wusste er, das sind Mazedonier? Ja, vielleicht am Akzent und an der Kleidung. Aber das war natürlich nicht ein Mann, der wirklich so gerufen hat, aber in der Vision ruft ein Mazedonier, wir haben das Evangelium nötig, komm herüber. Also der Traum drückt aus, was eigentlich im tiefsten Herzen von Menschen in Mazedonien war. Und so ging Paulus dann nach Europa. Erste Stadt, Philippi. So begann die Paulus-Mission in unserem alten Kontinent. Und so muss man das sich vorstellen, ein Mann aus Seir in der Vision ruft, Jesaja, Wächter, wie weit ist in der Nacht? Der Morgen kommt und auch die Nacht. Wollt ihr fragen? So fragt, kehrt um, kommt her. Vers 13, Ausspruch über Arabien. In der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten. Karawanen der Dedaniter. Bringt dem Durstigen Wasser entgegen. Die Bewohner des Landes Thema kommen mit seinem Brote dem Flüchtling entgegen. Denn sie flüchten vor den Schwertern, vor dem gezückten Schwert und vor dem gespannten Bogen und vor der Wucht des Krieges. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen, binnen Jahresfrist, wie die Jahre eines Tagelöhners, wird alle Herrlichkeit Kedars verschwinden. Und die übrigbleibende Zahl der Bogen, der Helden, der Söhne Kedars wird gering sein. Denn der Herr, der Gott Israels, hat geredet. Ich muss noch kurz ergänzen zu dem Abschnitt über Duma. Duma heißt auf Deutsch übersetzt Schweigen, Stille. Und da steckt natürlich ein Wortspiel drin, denn das Wort Duma kommt auch als gewöhnliches Wort, also nicht ein Ortschaftsnamen wie hier, als gewöhnliches Wort vor in der Bibel, Psalm 94. Ich gebe die Stelle gerade nachher an, ich habe sie gerade nicht offen. Dort wird gesprochen über die Totenstille, also das Verhängnis des Totenreiches, aus dem Gott allein retten kann. Und so ist also Duma, Schweigen, Stille, drückt aus die Not des Sterbens und des Todes. Und es ist eigentlich wie ein Wortspiel. Die Gegend Seir heißt ja auch Edom. Und wenn man die Buchstaben ein bisschen umstellt, kann man Edom lesen als Duma. Ja? Schweigen, Stille, eben um zu zeigen, diese Not, die über Edom gekommen ist. Es war nämlich so, Sanherib hat schon im Jahr 734 und Sargon um 711 berichtet, dass sie von Edom Tribut genommen haben. Und das zeigt also, dass die Assyr auch Edom erobert und eben vernichtet hatten. Aber Duma ist ein tatsächlicher Ort, und zwar gerade einige Kilometer südlich von dem Kerngebiet Edom im heutigen Saudi-Arabien. Also, aber gerade, was sage ich, Saudi-Arabien? Ja, also nein, gerade südöstlich von den Bergen Edom. Auf Arabisch nennt man diesen Ort Duma, also Dumat al-Jandal. Das steinige Duma, weil es so in einem tiefen, von Felsen umgebenen Kessel sich befindet, diese Oase. Und dieses Duma gehört eben zeitweise zu Edom. Und darum wurde das hier genommen als Titel, Ausspruch über Duma. Aber jetzt geht die Prophetie weiter nach Arabien runter. Der Titel macht klar, Ausspruch über Arabien. Diese Verse 13 bis 17 sind also eine Prophetie über die arabischen Wüstenbewohner im heutigen Saudi-Arabien. Sie sollten auch durch die Assyrer gerichtet werden. In Vers 13 werden die Dedaniter speziell erwähnt. Dedan ist ein arabischer Stamm von der Ortschaft Dedan. Das ist eine große Oase, die Oase Al-Ula heute genannt, 170 Kilometer südwestlich von Tema im heutigen Saudi-Arabien. Dann in Vers 14 wird das Land Tema erwähnt. Und Tema ist eine Stadt, auch im heutigen Saudi-Arabien. Und das Gebiet um die Stadt, das ist eine große Oase, wird eben Land Tema genannt. Und dann in den Versen 16 bis 17 haben wir wiederholt den Ausdruck Söhne Kedars gefunden. Das ist auch ein arabischer großer Stamm oder sogar Stammesverband, kann man sagen, im nördlichen Saudi-Arabien. Kedar selbst war ein Sohn von Ismael. 1. Mose 25, Vers 13. Ismael hatte insgesamt 12 Söhne und einer davon war Kedar. Und da sieht man, Muhammad war nicht falsch gelagert, dass er sich selber auch als Ismailit bezeichnet hat. Und diese Orte, die hier erwähnt sind, die sind alle in der Nähe von Mekka und Medina. Also hier haben wir wirklich Saudi-Arabien so im Blickfeld. Und es ist so, um 715 gibt es eine Inschrift von Sargon, dem König von Assyrien, wie er berichtet über den Sieg über mehrere arabische Stämme. Und er hat solche Araber dann deportiert nach Samaria, da wo früher die 10 Stämme waren. Und so hat sich also auch diese Prophetie erfüllt. Wir kommen zu Kapitel 22. Ausspruch über das Tal der Gesichte. Auch wieder ein bisschen geheimnisvoll, ja? Wir hatten schon Kapitel 21, 1, Ausspruch über die Wüste des Meeres. Und dann war auch geheimnisvoll dieser Ausspruch über Duma. Und jetzt Ausspruch über das Tal der Gesichte. Es geht hier um Jerusalem. Aber wir sind doch hier in dem Teil, der spricht über die heidnischen Völker. Ja, natürlich. Aber hier wird berichtet, wie die Assyrer kommen werden und sie werden auch das Königreich Juda zusammenschlagen. Zwar, wie wir wissen aus Micha 1, nicht die Stadt Jerusalem. Die wurde bewahrt, weil Hiskia so eindringlich Gott um Bewahrung gebeten hatte. Aber 46 Städte, habe ich schon erklärt, wurden in Juda zusammengeschlagen. Und das wird hier prophetisch angekündigt. Dieser Ausdruck Tal der Gesichte ist eine bildliche Benennung von Jerusalem, beziehungsweise von dem Kidron-Tal, das sich ja gerade entlang der Davidstadt, wo die Könige Judas regierten, erstreckt. Und in diesem Tal hat Jesaja als Prophet gewirkt. Erinnern wir uns noch an Jesaja 7. Das war die Zeit von König Ahas. Und Gott hat Jesaja beauftragt, er soll dort unten im Kidron-Tal bei der Wasserquelle, auf dem Weg des Walkerfeldes, man kann also genau zeigen, wo das heute, welcher Ort im Kidron-Tal das war, ganz in der Nähe vom Siloateich, dort sollte er den König begegnen und die ganze Offenbarung, die ganze Prophetie über die Zukunft, unmittelbare Zukunft und auch über das Kommen des Messias, Sohn einer Jungfrau, das wurde dort dem König weitergegeben. Das ist das Tal der Gesichte. Und nun wird hier beschrieben, wie die Assyrer kommen werden und alles verwüsten werden. König Hiskia hat ja gewusst, es wird schlimm werden für uns, weil er sich gesagt hat, meine Vorfahren, die haben den Assyrern Tribut bezahlt. Aber das ist ja nicht richtig. Wir sind das Volk Gottes, wir müssen nicht den Heiden bezahlen. Und so hat er aufgehört, Tribut zu bezahlen, aber da wusste er, jetzt wird die assyrische Armee kommen. Und dann wusste er auch, ich muss da einige bauliche Veränderungen vornehmen. Ich muss also schauen, dass die Gihonquelle, die Hauptwasserversorgung von Jerusalem, die außerhalb der Stadt war, in Kidron-Tal unten, die muss gesichert werden. Ich muss die abdecken und dann führe ich das Wasser dort durch einen neuen Kanal in die Stadt hinein, in einen neuen Teich. Und der Siloer Kanal, den schon die Kanaaniter 1000 Jahre früher gebaut hatten, der dann auch unten in den Siloer Teich führte, den muss ich trockenlegen. Weil dort gibt es so offene Fenster drin. Das war so eine automatische Bewässerungsanlage für die Gärten im Kidrontal. Und da konnte man also schön sehen, wenn da Wasser runterkam, dann hatte Jerusalem Wasser. Wenn dort kein Wasser kam, dann konnte man denken, oh, die haben kein Wasser. Und so hat er eben das Ganze umgeleitet. Das Wasser der Gihonquelle war immer noch da, aber das ging direkt in die Stadt hinein. Und wenn die Assyrer dann kommen würden, und die hatten genügend Geheimdienst, um zu wissen, wie die genaue Situation ist, dann werden sie sehen, oh, da kommt kein Wasser mehr, die sitzen auf dem Trockenen. Und so ist es dann auch gekommen. Als die Assyrer da angetreten sind, werden das später noch in Jesaja 36 bis 39 genauer anschauen, da haben die Assyrer gespottet und haben gesagt, hört nicht auf Hiskia, ergebt euch, euer Gott kann euch nicht retten. Und wenn ihr euch nicht ergebt, dann werdet ihr euren eigenen Harn trinken. Das hat sich lustig gemacht. Er wusste, die haben, oder er meinte zu wissen, die haben kein Wasser. Aber Hiskia hat gesagt, ihr dürft nicht mit ihm sprechen. Wir wissen, dass Gott uns versorgt. Und so hat er also da große bauliche Veränderungen vorgenommen. Er hat auch gesehen, dass die Mauer nicht mehr intakt war, hat sie neu renoviert und er hat auch einen Mauerabschnitt ganz neu aufgebaut und dazu hat er bestehende Häuser abreißen lassen, damit man schnell Bausteine hatte, um diese Mauer aufzubauen. Diese Mauer hat man übrigens ausgegraben vor einigen Jahren, also einigen Jahren, das war in der Folge des Sechstagekrieges, hat man diese sogenannte breite Mauer, die Broad Wall, im heutigen jüdischen Quartier ist die zu sehen, aus der Zeit von Hiskia, die originale Mauer, entdeckt und auch gesehen, wie die Häuser da zerstört waren, um diese Steine für die Mauer zu verwenden. Das finden wir alles in diesem Kapitel. Das einfach zuerst mal als Erklärung. Es ist ja so, man muss manchmal wissen, was in einem Kapitel steht und dann versteht man plötzlich. Und es ist manchmal so, wenn man gar nicht weiß, worum es geht, versteht man einfach Bahnhof, obwohl es Deutsch ist. Also, Ausspruch über das Tal der Gesichte. Was ist dir denn, dass du insgesamt auf die Dächer gestiegen bist? O getümmelvolle, lärmende Stadt, du frohlockende Stadt. Also, Jesaja spricht zu Jerusalem. Die Leute gehen auf die Dächer, sind so ein bisschen übermütig, machen Lärm, weil sie sich so sicher fühlen. Wir haben all die Vorbereitungen getroffen, die Assyrer werden keine Chance haben. Er sagt, ihr sollt nicht so euch freuen und so übermütig tun. Es wird sehr schrecklich kommen. Zwar nicht mit Jerusalem, aber mit Juda im Allgemeinen. Und er sagt, deine Erschlagenen sind nicht vom Schwerte Erschlagene. Also werden viele durch Pest sterben, ohne dass sie mit dem Schwert getötet werden. Und nicht in der Schlacht Getötete. Also auch viele Flüchtlinge werden nicht im Kampf, sondern auf der Flucht werden die umgelegt werden. Alle deine Oberen, flüchtend allzumal, wurden ohne Bogen gefesselt. Alle in dir Gefundenen wurden miteinander gefesselt. Fernhin wollten sie fliehen. Darum sage ich, schauet von mir weg, dass ich bitterlich weine. Dringet nicht in mich, um mich zu trösten über die Zerstörung der Tochter meines Volkes. Also er sagt, ihr seid so übermütig und vertraut quasi auf diese Sicherheitsmaßnahmen. Es kommt ganz, ganz schlimm. Und viele werden sterben und viele Obere, die in der Armee an anderen Orten in Judäa dienen werden, die werden umkommen und sie werden flüchten und ohne Bogen gefesselt werden. Das heißt, die müssen dann nicht mal einen Bogen auf die abknallen, die können die auch so einfangen. Und dann sagt der Prophet wieder, schaut weg, ich muss einfach weinen über die Not, die über mein Volk kommt. Da sehen wir, er weint über die Heiden, Kapitel vorhin, er weint über sein eigenes Volk, wenn er sieht, wie Gott es züchtigen muss, wegen seinem Unglauben und wegen seinem falschen Vertrauen auf militärische Hilfe anstatt auf Gott selbst. Denn es ist ein Tag der Bestürzung und der Zertretung und der Verwirrung vom Herrn, der Herr der Heerscharen im Tal der Gesichte. Ein Tag, der Mauern zertrümmert und Wegeschrei hallt nach dem Gebirge hin. Ich war, als dann der Rabschake mit der Armee vor Jerusalem anhielt und versuchte, Jerusalem kampffrei zu kriegen, da sagt die Bibel, dass in der gleichen Zeit war die assyrische Armee dran, die Stadt, eine Stadt in der Nähe, mächtige Stadt, zu zerstören. Also es war wirklich eine schreckliche Not. Jerusalem zwar kam nicht dran, aber an anderen Orten wurden die Mauern zusammengeschlagen. Ja, wir können das vielleicht kurz aufschlagen in 2. Chroniker. 2. Chroniker 32, 1. Nach diesen Dingen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und er drang in Juda ein und lagerte sich wieder die festen Städte. Und er gedachte, sie für sich zu erobern. Und dann Vers 9. Nach diesem sandte Sanherib, der König von Assyrien, seine Knechte nach Jerusalem. Er war aber noch vor Lachis und seine ganze Macht mit ihm. An Jehiska, den König von Juda, und an ganz Juda, das in Jerusalem war. Also Lachis, ich habe das vorhin falsch gesagt, Lais. Lachis war die Stadt, die er zerstört, eine sehr schwer befestigte Stadt, aber die konnte er zusammenschlagen und man sieht archäologisch noch die Spuren von diesem schlimmen Krieg, der eben die Erfüllung ist von Jesaja 22. Ich lese jetzt weiter. Vers 6. Und Elam trägt den Köcher mit bemannten Wagen und mit Reitern und Kir entblößt den Schild. Elam, Südwestpersien, ist gewissermaßen die südlichste Flanke des Assyrischen Reiches. Und Kir, im heutigen Armenien, das war die Nordflanke des Assyrischen Reiches. Und von überall her hatten die Kontingente, die sie da zusammenzogen, um Juda zu zerschlagen. Und es wird, Vers 7, und es wird geschehen, deine auserlesenen Täler werden voll Wagen sein und die Reiter nehmen Stellung gegen das Tor. Und er deckt den Schleier auf von Juda. Und du blickst an jenem Tag nach den Waffen des Waldhauses. Das Waldhaus, das war ja noch ein Haus, das Salomo gebaut hatte. Da hat man die Waffen untergebracht. Und hier wird gesagt, die Juden in Jerusalem, die schauen so auf das Waldhaus. Das war das Zeughaus. Das ist unsere Hilfe. Und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass ihr viele sind. Und ihr sammelt die Wasser des unteren Teiches und ihr zählt die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Das ist genau das, was ich erzählt habe, was Hiskia gemacht hat. Man sieht, jetzt muss man die Mauern gut ausbessern, jetzt muss man das ganze Kanalsystem mit den Teichen neu organisieren und man muss Häuser abbrechen, um eine mächtige neue Mauer aufzuschütten. Und ihr macht einen Behälter zwischen den Mauern für die Wasser des alten Teiches, aber ihr blickt nicht auf den, der es getan, und seht nicht an, der von fern her es gebildet hat. Also er sagt, ihr schaut eben so auf die menschlichen Sicherheiten, aber ihr schaut nicht auf den Herrn. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Und es ruft der Herr der Heerscharen, an jenem Tag zum Weinen und zur Wehklage und zum Haarscheren und zur Sackumgürtung. Also Gott ruft jetzt das Volk auf, wirklich Buße zu tun, umzukehren. Aber siehe, Wonne und Freude, Rinder würgen und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Und der Herr der Heerscharen hat sich meinen Ohren geoffenbart, wenn euch diese Missetat vergeben wird, bis ihr sterbet, spricht der Herr, der Ewige der Heerscharen. Er sagt eben, ihr vertraut auf eure menschlichen Sicherheiten, anstatt auf den Herrn zu vertrauen, und ihr lasst es einfach euch so gemütlich sein. Ihr lebt nur für den Moment. Man schaut nicht in die Zukunft. Und das ist auch eine sehr eindrückliche Beschreibung unserer Gesellschaft. Man will sich auch nicht mit dem Tod, mit der Zukunft auseinandersetzen. Man will einfach genießen im Moment. Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sterben wir. Das ist übrigens das Zitat, das der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 wieder aufnimmt. Für solche, die eben die Auferstehung leugnen, für die ist der Moment, jetzt genießen. Zukunft interessiert uns nicht. Und Gott sagt hier, wer so denkt, der hat das Gericht verdient. Dann müssen wir ein bisschen schnell jetzt vorwärts machen. Verse 15 bis 25, da geht es um Schebna, den Verwalter des Königshauses, und um Eliakim. Dieser Schebna ist bekannt aus der Geschichte von Hiskia in 2. Chroniker 29 und folgende. Das war gewissermaßen der oberste Minister in der Regierung dieses gläubigen Königs. Aber hier wird deutlich, dass dieser Mann in seinem Herzen gottlos war. Und Gott spricht das Gericht über ihn aus, dass er abgesetzt werden soll und dass er in der Verbannung sterben wird. Und dass ein treuer Mann, Eliakim, an seine Stelle gesetzt werden soll. Das ist nun ein Gericht über zwei, oder eine Prophetie über zwei Einzelpersonen, beide aus dem Volk Gottes. Und der eine, wenn man so liest, in 2. Chronik haben wir den Eindruck, das ist ein ganz guter Mann. Käme man nicht auf die Idee. Und hier wird plötzlich aufgedeckt, was in seinem Herzen ist. Und Gottes Gericht wird über ihn ausgesprochen. Also solche im Volk Gottes, von denen man meint, es sei in Ordnung, aber in ihrem tiefsten Herzen stehen sie gar nicht klar in Bezug auf den Herrn. Und dann Eliakim wird hier hervorgehoben, aber das ist ein treuer Mann und Gott will die Verantwortung dieses obersten Amtes Eliakim übergeben. Dann noch kurz zu Kapitel 23. Das ist die Prophetie über Tyrus, über die Stadt Tyrus. Tyrus im Libanon war die wichtigste dieser 6 bis 8 Städtekönigreiche der Kanaaniter im Libanon. Und zwar in dieser Zeit stieg Tyrus auf zur absoluten Welthandelsstadt Nummer 1. Das waren auch ganz geschickte Schiffsbauer und die hatten also Schiffe gebaut, mit denen sie sich über die Meere hinweg wagen konnten wie kein anderes Volk. Und darum nennt man auch in der Bibel ihre Schiffe Tarsis-Schiffe, weil die konnten sich wagen bis in den äußersten Westen, wo für die meisten dann die Welt vorbei war, ja? Wobei die Bibel spricht an anderer Stelle schon von dem äußersten Westen und dort werden einmal Juden heimkehren, von dort her. Ja. Aber das muss man nebenbei. Diese Tarsis-Schiffe und diese Stadt erfolgreich, etwas Unglaubliches als Handelsstadt. Und Gott spricht hier das Gericht aus, Tyrus wird auch zusammengeschlagen werden. Nur um kurz zu zeigen, wie konkret das beschrieben wird. Ausspruch über Tyrus. Heult, ihr Schiffe von Tarsis, denn sie, Tyrus, ist verwüstet, ohne Haus, ohne Eingehenden. Vom Land der Kitäer, das ist die Insel Zypern, her ist es ihnen kund geworden. Verstummt, ihr Bewohner der Insel. Sidonische Kaufleute, die das Meer befahren, füllten dich. Also hier werden tyrische Handelsleute, die auf dem Meer sind, angesprochen, auf ihren Schiffen, bis nach Spanien. Jetzt kommen die zurück, machen eine Zwischenlandung in Zypern und da erfahren sie schon, Tyrus ist gefallen. Die Schreckensbotschaft erreicht sie im Ausland. Und dann wird im Weiteren beschrieben, wie Tyrus Handel getrieben hat, auch mit Ägypten und so weiter. Aber die Ägypter werden traurig sein, weil die ganzen Handelsbeziehungen kaputt gehen. Es ist wie heute, ja? Wenn irgendwelche Handelsbeziehungen, Erfolge da kaputt gehen, dann sind die Leute tief traurig. Aber wenn die Beziehung mit Gott gar nicht da ist, das interessiert große Massen überhaupt nicht. Und so wird hier das Gericht über dieses geldliebende, über diese geldliebende Stadt ausgesprochen, und zwar durch die Babylonier, die Chaldäer. Sieht man das in Vers 13? Siehe das Land der Chaldäer, dieses Volk, das nicht war. Und so weiter. Die werden eben alles verwüsten. Und das hat sich erfüllt. Die Zerstörung von Tyrus durch Nebukadnezar dauerte 13 Jahre, von 585 bis 572 vor Christus. Ausführlich hat darüber auch Hesekiel prophezeit, Hesekiel 26 bis und folgende. Und 13 Jahre lang haben also die Babylonier diese Stadt belagert, bis sie schließlich ganz zusammenschlagen konnten. Und so hat sich Jesaja 23 wortwörtlich erfüllt. Aber dann wird gesagt in Vers 15, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Tyrus 70 Jahre vergessen werden. Gleich den Tagen eines Königs. Am Ende von 70 Jahren wird es Tyrus ergehen nach dem Lied von der Hure. Nimm die Laute, geh umher in der Stadt, vergessene Hure, spiele so gut du kannst, singe Lied auf Lied, dass man deiner gedenke. Und es wird geschehen, am Ende von 70 Jahren, da wird der Herr Tyrus heimsuchen. Und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen. Und so weiter. Also 70 Jahre lang kommt Tyrus so richtig unter die Knute, aber dann gibt es eine Wiederherstellung, dass die Stadt als Handelsstadt wieder aufleben kann. Das bezieht sich auf die Zeit der babylonischen Bedrohung. Die Babylonier haben ja die Weltherrschaft im Nahen Osten gekriegt ab dem Fall des Assyrerreiches, 609. Und das Ende war 539, als die Perser und Meder Babylon erobert hatten. Und das gibt zusammen 70 Jahre. Das sind genau diese 70 Jahre von Tyrus. Und dann wird Tyrus wieder als Handelsstadt aufleben können und wird sogar von ihrem Erwerb dem Herrn geben. Und tatsächlich, als dann die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, den zweiten Tempel gebaut haben, konnte der Tempel aufgebaut werden mit Hilfe der Phönizier aus dem Libanon. Und so wurde eben ihr Handelserwerb wurde für den Herrn und sein Haus eingesetzt. Nächstes Mal gehen wir weiter mit Kapitel 24. Da beginnt dieser Teil in Jesaja, der genannt wird die Apokalypse des Jesaja. Also ein ganz neuer Teil, wo die Prophetie nun sich erstreckt in der Endzeit über die ganze Welt und nicht nur über all die Völker rund um Israel.